Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Willkommen zu der Folge von «Schule im digitalen Wandel» zum Thema Nachteilsausgleich und ILZ. Ich bin Barbara, habe mich schon mit diesen Themen mehrmals auseinandergesetzt. Mir vis-à-vis sind Reto, Klassenlehrperson, und hat auch schon mit dem zu tun gehabt, vermutlich ein bisschen weniger. Reto, was sagen dir die zwei Begriffe?
Also beim Nachteilsausgleich geht es ja wirklich darum, wenn man es schon gehört, um einen Nachteil, den man ausgleicht. Das klassische Beispiel, wir hatten mal eine Schülerin bei uns im Schulhaus, die hat eine Hörschwäche gehabt, die hat ein spezielles Gerät bekommen, und der hat man zum Teil den Text auch schriftlich gegeben, wenn es mündlich gegangen ist, oder die Lehrperson hat das Mikrofon wirklich bei sich gehabt. Also es hat zwei verschiedene Werkzeuge gegeben und Massnahmen, dass sie da auch anders kann machen kann. Dass sie es kann lesen, zum Beispiel, gerade wenn es eine Hörverständnisprüfung hat, hat man sie es schriftlich machen lassen. Also das war so ein Nachteilsausgleich, so Massnahmen, die man getroffen
hat. Genau, richtig. Dass sie trotzdem können die regulären Lernziele, die uns der Lehrplan vorgibt, können erreichen, weil das ist ihr grundsätzlich möglich gewesen.
Genau. Und individuelle Lernziele, kommt mir jetzt zum Beispiel eine Schülerin in den Sinn, die ich mal hatte, die war sehr, sehr schwach gewesen. Also wirklich in allen Leistungsbereichen. Also das war wirklich auch eine IQ-Frage, hat der schulpsychologische Dienst festgestellt. Und sie wäre eigentlich in eine Kleinklasse gegangen. Man hat aber gesagt, sozial ist sie so gut eingebunden und sie hat es überhaupt nicht gestresst. Also es hat weder ältere Lehrpersonen noch Kinder, also wenn man das Dreieck anschaut, hat es einen Leidensdruck gegeben und ich konnte das gut können inhaltlich managen. Dass man wie gesagt hat, okay, man lässt sie bei uns integriert mit individuellen Lernzielen, aber es ist dann wie ausgewiesen, dass sie zwar am gleichen Thema arbeiten, einfach auf ihrem Niveau.
Ja, ganz genau richtig. Also genau so, wir kommen jetzt noch ein bisschen vertieft dazu. Ich würde gerne starten mit individuellen Lernzielen. Du hast es schon gesagt, das ist wirklich, wenn ein Kind nicht in der Lage ist, zum Lernziel, die regulären Lernziele von einer Klassenstufe vom Lehrplan zu erreichen. Also wenn ein Vierklässlerin ein Vierklässler nicht in der Mathe in der Lage ist, um den grossen Zahlenraum, der bis zu einer Million geht bei uns, um den erfassen und mit diesen Zahlen zu jonglieren, wird man zuerst mal probieren, ein bisschen differenzieren innerhalb der Klasse. Und wenn man dann sieht, man kommt an Grenzen, dann wird ILZ, eben individuelle Lernziele, so wie wir es eben abkürzen, ein Thema werden. Bei uns in der Schule ist so aus, dass man sagt, bis zu einem Jahr kann man natürlich in Absprache mit den Eltern kann man mal so ILZ ausprobieren. Dann da gibt es so gutes Gefühl, um herauszufinden, hilft dem Kind da oder braucht es eben nachher vielleicht gleich noch etwas anderes. Ja, da finde ich noch recht eine gute Massnahme. Wird ILZ länger ein Thema als ein Jahr, dann muss es bei uns zum schulpsychologischen Dienst empfohlen werden, aufgrund von einer Abklärung und nachher von der Schulführung, bis ist das die Schulleitung verfügt werden. Genau. Im Zeugnis steht dann nachher bei uns keine Noten mehr. Wir haben im Kanton St. Gallen ja noch ein Notenzeugnis. Dann steht einfach wirklich ILZ drin und auf einem separaten Blatt hat es einen Lernbericht zu dem Fach oder sogar zu einem Fächer, wo ILZ verfügt worden ist, dabei.
In welchen Fächern, also ich weiss es jetzt, NMG, Mathe, Deutsch, in welchen Fächern macht man überall ILZ? Hast du es in der Fremdsprache auch schon erlebt?
Ja, ich habe auch schon erlebt, dass man in Fremdsprachen ILZ macht. Kann auch sinnvoll sein, muss man sich dann dort überlegen. Wir haben dann auch schon heftig darüber diskutiert, ob nicht gerade eine Dispensation, was man ja sehr, sehr, sehr ungern macht, aber ob dann nicht bei gewissen Kindern mehr Sinn wird machen. Aber ich habe es wirklich schon in praktisch in sämtlichen Fächern schon erlebt. Ja, genau. Wichtig ist mit dem Lernbericht, habe ich dann nochmal in der Handreichung Schullaufbahn und mir vom Kanton St. Gallen vor ein paar Jahren bekommen und dann nochmal nachgelesen, dass wirklich die Idee ist, dass man zuerst einen kurzen Bericht schreibt, wo man so über das Kind schreibt, wie man es vielleicht ein bisschen erlebt in der Mathe oder irgendwie so. Schwerpunkt oder einfach so irgend so etwas, auch noch etwas Positives natürlich. Und unten nachher die einzelnen Lernziele, die man Anfang des Semesters mit den Eltern besprochen und formuliert hat, dass man dann dort wirklich schreibt, übertroffene Lernziele, das und das, erreichte Lernziele, das und das, noch nicht oder nicht erreichte Lernziele, das und das. Das ist dann so der Lernbericht, der vom, im Zeugnis beileitet. Der Lernbericht wird auch von der Klassenlehrperson unterschrieben. Der Name von mir zum Beispiel steht dann auch drauf, aber unterschrieben tut die Klassenlehrperson. Das hat damit zu tun, dass die Klassenlehrperson einfach die ganze Zeugnisausstellung verantwortet.
Also die Fallführung, auch wenn du quasi die SAP bist von dem Kind, habe ich die Fallführung
richtig,
vom
genau. Kind. Ja. Und die übergeordnete Förderungsverantwortung, also bei jedem Kind, ist auch bei der Klassenlehrperson. Genau. Das ist das, was IEZ ausmacht. Also nochmal, es ist wirklich dann, wenn ein Kind die Lernziele nicht erreicht und, du hast es vorher gesagt, wenn es einen Leidensdruck gibt. Meine, solange es keinen Leidensdruck gibt, gibt es auch die Möglichkeit von der inneren Differenzierung. Aber wenn ein Kind anfängt zu leiden, dann macht die IEZ wirklich Sinn. Und da haben wir auch schon total gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe mir jetzt da nicht so vertieft überlegt, aber gibt es denn auch Sinn, um keine IEZ zu machen und der Kind hat einfach eine ungenügende Note?
Manchmal, also aus pädagogischer Sicht finde ich das nicht so sinnvoll, wenn du mich gerade so fragst. Wir hatten aber auch schon Eltern gehabt, und die dann gefunden haben, sie hätten lieber eine Note, dann sei es wirklich klar, wie etwas, das so schwammig ist. Ja. Da kann man darüber diskutieren, wenn Eltern das bevorzugen und auch, oder auch ein Kind findet, die hat auch lieber als die Sonderbehandlung. Manchmal gibt es ja auch Kinder, die nicht so gerne Sonderbehandlung haben. Die wollen auch das Gleiche machen. Soll alles gleich sein, wie die anderen haben, dann finde ich, nützt es auch keinen Sinn, so eine Massnahme durchzustieren, wenn es nachher nur Unstimmigkeiten gibt. Ja. Aber aus pädagogischer Sicht finde ich entlasten. Und es sollte sowieso die Haltung sein, jeder macht das, was er kann. Und jeder ist so unterwegs, wie es für sie passt. Und dann sollte es eigentlich auch kein Problem sein, wenn ein Kind etwas anders macht, weil sowieso alle an einem anderen Punkt stehen. Ja. Ich habe schon mega gute Erfahrungen gemacht, gerade mit dem, mit der Möglichkeit, dass wir das mal ausprobieren können, ohne gerade schon den schulpsychologischen Dienst beizuzuchen, dass wir wirklich den Eltern sagen können, wir probieren es einfach mal aus und dann schauen wir mal. Dann schwätzen wir bei 3-4 Monaten nochmal miteinander und schauen, wie sich es entwickelt hat. Und sehr häufig ist dann die Rückmeldung von den Eltern, es sei viel weniger Stress daheim, das Kind sei deutlich entlastet, zum Teil sogar ein Schlaf besser. Also da lohnt es sich sicher, zum gut herzuschauen.
Wir hatten aber auch schon in einer Klasse gehabt, dass wir mit IEZ gestartet haben, gell? Und noch hat es einen Nachteil ausgeglichen gegeben, der könnte jetzt gerade entlaufen.
Genau, das ist jetzt gerade
für dich.
gerade jetzt eine Steilvorlage für den, zum Nachteilsausgleich zu wechseln. Nachteilsausgleich, das macht man noch nicht so lange. Ja, da gibt es vielleicht etwa seit 5 Jahren oder so, was man da macht. Und das hat damit zu tun, dass man das Diskriminierungsverbot vom Bundesgesetz angenommen hat. Das heisst, es ist wirklich es ist unsere Aufgabe, zu schauen, dass alle möglichst ihre Voraussetzungen können so ausleben und können die Leistungen zeigen, die ihnen möglich sind. Beim Nachteilsausgleich auf die Schule bezogen geht es natürlich darum, dass Kinder ihre kognitive Leistungsfähigkeit angemessen zeigen können. Wir haben vorher kurz geschwätzt von einer Sehschwäche. Wenn ich eine Sehschwäche habe und darum Mühe habe, etwas ganz Kleines, Areal C, zu lesen und darum in der Prüfung viel langsamer bin und schlechtere Leistungen zeige, hat das nichts mit meiner kognitiven Leistungsfähigkeit zu tun, sondern mit meiner Sehschwäche. Und wenn ich dann da vergrößert bekomme, eine grössere Kopie oder eine grössere Schrift oder sogar dürfen irgendein Vergrößerungsapparat brauchen oder so digital kann lösen.
Haben wir auch schon Angela gehabt, gell?
Genau, richtig.
Oder dann ein Visiopädagoge, der
ja, für mich kommt. Genau, richtig. Oder jemand, der die Aufgabe ihm vorliest oder auch allenfalls für ihn schreibt, weil es ihm wahnsinnig schwerfällt, dann ist der Nachteil, mein Nachteil von dieser Sehschwäche, ist eben dann ausgeglichen. Es ist nicht nur Sehschwäche, sondern bei unserer Schule ist vor allem LRS, also eine Lese-Rechtschreibschwäche, Grund für einen Nachteilsausgleich. Dass Kinder eben Mühe haben beim Lesen und Schreiben. Das heisst, sie können eine Prüfung vorgelesen bekommen, sie können sie als Sprachmemo Antworten aufschreiben. Sie können, zum Teil gibt es auch Vorlesestifte, Ja, wo man so wie ein kleiner Scanner, so ist wie ein Leuchtstift sieht aus, dann kann man über Schrift fahren, über Druckschrift, und dann liest es einem da vor, oder sogar Programm auf dem Computer, auf einem Tablet, wo einem Sachen vorlesen. Oder wo man es aufsprechen kann, und dann wird sie in schriftliche Form umgewandelt. Aber auch Dyskalkulie, also das gleiche in der Mathe, Rechenschwäche, ADS und ADHS, sind auch Gründe für einen Nachteilsausgleich. Das sind bei uns in der Schule so die üblichen Sachen, natürlich körperliche Beeinträchtigungen wie eine Hör- oder eine Sehschwäche gehört auch dazu.
Und weisst jetzt, wenn man trotz dem Nachteilsausgleich jetzt die Leistung gleich nicht bringt, wo man sich erhofft mit diesen Massnahmen? Und also weißt, mein Thema ist immer so, es gibt ja dann gewisse, es ist auch eine gewisse Ressourcenfrage, dass ich als Klassenlehrperson jetzt dem Kind dann auch noch wirklich den Text selber vorlesen kann, weil er oder sie das gut hat, aber ich komme jetzt nicht mehr Stunden über und es ist kein SAP rum und so. Also dort sehe ich einfach Knacknuss drin, oder? Wenn da gesprochen wird und die Erwartungshaltung ist, man macht etwas, aber man kann nicht. Mhm. Und die Leistungen sind dann gleich nicht genug gut, dann ist so.
Ja, genau. Also da ist sicher wie immer wieder so ein Spagat zwischen dem, was man gerne hat, und zwischen dem, was einfach möglich ist, aus personellen und zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Dort gilt es auch, da ein bisschen kreativ zu sein. Also man hat vielleicht wirklich kann sagen, sicher mal mehr Zeit ist schon mal etwas, oder etwas grösser kopieren. Bei ADS, ADHS-Kind ist es häufig auch hilfreich, eine Prüfung, wenn man so wirklich noch so ein bisschen klassischere Prüfung macht, dass man die in einzelne Teile verschneidet, und dass man ganz gezielt die Aufgaben eine nach der anderen gibt und nicht gerade die ganzen drei Seiten schon, weil da sind häufig schon dann sehen sie nur den ganzen Berg und schaffen kaum mehr anzufangen. Dann gilt es, so Massnahmen umzusetzen. Ja. Oder auch in einen separaten Raum kann man ein Kind setzen, mehr Pausen machen. Oder eine Klassenassistenz, wenn das möglich ist, einsetzen. Das sind so die Möglichkeiten. Aber ja, es ist ein Spagat zwischen dem Wünschbaren und dem Machbaren.
Darauf aufhören jetzt auch noch fast schon eine philosophische Frage. Sind da zwei... kann man dafür sein oder dagegen sein, sinnvolle oder nicht so sinnvolle Massnahmen oder Sachen, die du kannst anwenden kannst, mit Abklärung oder ohne Abklärung. Und für mich ist dann aber die Frage, müsste nicht einfach der Unterricht anders laufen, damit das gar nicht nötig ist? Weil es hast ja wieder Kritik könnte sagen, das ist wieder eine Pflästerli-Politik.
Genau. Ich glaube, Gerrit, du magst dich erinnern, wenn wir miteinander bei der Schulpsychologin sind, dass ich schon mehr gesagt habe, wir als in der Primarschule und wir zwei, so wie wir unterrichten,
wir, sowieso, ja.
Wir brauchen das nicht. Ja, also, vor allem, wir reden jetzt von einem Nachteilsausgleich. IHZ ist etwas anderes, dort geht es ums Kind. Beim Nachteilsausgleich geht es selbstverständlich auch ums Kind, aber dort geht es wirklich noch mehr darum, um den Nachteil auszugleichen. Und wir können das von uns aus machen, weil wir finden, wir haben die professionelle Ermessungs-, also wir können das ermessen, wir können das abschätzen, dass wir sehen, dass wenn ein Kind länger Zeit hat für eine Arbeit und die Leistung die gleiche ist, dass wir können abschätzen, was steht da dahinter. Wichtig wird es aber nachher, wenn es um einen Übertritt geht. Also wenn zum Beispiel ein Kind mit einem LRS kann durchaus in die SEC gehen, wenn die kognitive Voraussetzung, und da ist die Bedingung, dass man einen Nachteilsausgleich überkommt. Also die kognitive Leistungsfähigkeit muss wirklich zulassen, um die regulären Lernziele zu erreichen. Und wenn die Lernziele erreicht sind, dann ist ein Übertritt in eine Sekundarschule absolut möglich.
Ja, ja, aber in einer perfekten Welt, wo es Einhörner gibt und alle nur Regenbogen zum Mittagessen, dort müsste auch der Übertritt dann so gut laufen. Gell, wir reden jetzt immer von einem Idealzustand, aber da wäre eigentlich, wenn du den Integrativgedanken ganz fertig denkst, müsste der Unterricht und die Haltung und der Übertritt und das ganze System ja alle so gut sein, dass die Sachen eigentlich gar nicht so fest zum Tragen können.
Ja, richtig. Ja, das ist es so. Ja.
Der Alltag ist häufig ein anderer.
Nein, dass man wirklich die pädagogisch, didaktisch, methodische Handlungsspielraum so ausschöpft, dass man vor allem auf einen Nachteilsausgleich könnte verzichten. Genau, ja, das sehe ich wie du. Bei meinem IHZ denke ich wirklich, wenn ein Kind leistungsmässig an Grenzen kommt, gibt es vielleicht wenig Möglichkeiten, um dann da noch so können, ausgestalten. Vor allem, wenn du am Schluss am Ende gleich, du missest ein Kind dann mit dem Zeugnis, halt dann ja dann, am Schluss des Jahres musst du ein Kind ohne ILZ an den regulären Lernzielen messen. Und dann kannst du ein Jahr lang sagen, hey, du schaffst mega gut, du bist mega fleissig und ich habe auch Freude. Und dann steht dann gleich ein 2,5 oder ein 3er im Zeugnis. Und das finde ich ein bisschen unfair. Ja. Bei einem Nachteilsausgleich bin ich mit voll bei dir. Dort denke ich auch, dort könnte man einfach unseren Handlungsspielraum ausnutzen und dann hätten wir es. Ich darum sage, in der Primarschule braucht es nicht unbedingt, ist aber ein gutes Werkzeug. Und wichtiger finde ich, was den Übertritt angeht und dann auch, wenn es um weiterführende Schulen, auch um Berufslehre geht.
Universitäten auch.
Genau.
Dort kenne ich den Nachteilsausgleich schon länger, weil das mir ohnehin
ganz genau. Dort, also vor allem wirklich auf der Tertiärstufe kennt man das Instrument schon länger. Ja. Aber ich sehe auch, ich weiss auch, von unserer Tochter hat ein Kollege aus der Berufsschule hat wirklich einen Nachteilsausgleich gehabt, was Melleres. Und da hat natürlich wahnsinnig geholfen, weil er sonst kaum in der Lage wäre, zum Lehr mit einem EFZ-Abschluss zu machen.
Darf ich noch eine dritte Massnahme? Also eine Massnahme. Also weißt, das Thema ist jetzt, wenn der ILZ quasi nicht so richtig ist und der Nachteilsausgleich nicht so richtig oder es geht irgendwie in dieser Konstellation oder nicht oder so. Wie sieht es denn mit Selektion aus? Also weißt, Selektion im Sinne von, dass es dann eine Sonderschulmaßnahme gibt oder so, die Fälle gibt es ja einfach auch weiterhin.
Ja, ja. Du hast vorhin darüber gesprochen, Schüler, Eltern, Lehrperson. Für mich ist immer zu schauen, hat irgendein Teil einen Leidensdruck. Und wenn man den Leidensdruck man kann mit der einen oder anderen Massnahme, also ILZ oder Nachteilsausgleich, kann eben mindern oder sogar beheben, dann gibt es für mich keinen Grund, um ein Kind in eine Sonderschule zu tun. Aber wir haben schon Fälle erlebt, wo man einfach müssen sagen, da sind uns in der Regelschule sind unsere Massnahmen wirklich zu wenig für das spezifische Kind. Und dann, finde ich, macht eine Umschulung in eine Sonderschule durchaus Sinn.
Ja, ja, ich habe mal erlebt, in der alten Schule, wo ich war, dass ein Kind hatte, im Kindergarten war wirklich blind, also auf beiden Augen, wirklich gar nicht gesehen, war blind auf die Welt gekommen. Und da konnte man dann im Kindergarten können mit einer Person, wo das Kind wirklich am Morgen gekleidet hat, am Nachmittag ist es daheim, und dann hätte sie es in die Regelschule tun wollen. Wären alle dafür gewesen, aber sie hatten kein Geld. Im Sinne von, um so jemanden noch einschaffen, und weiss, dann hat man gesagt, das ist günstig, wenn man sie in die Blindenschule gibt.
Mhm.
Genau. Was aber auch nicht ganz günstig ist.
Ja, genau, das ist einfach häufig ein anderes Konto, das dann darunter abgebucht wird. Dann ist es eben eine andere
also Quelle, wo es herkommt. Auch diese Massnahmen, sei es jetzt auch ILZ, und es hat auch immer noch eine politische Komponente drin.
Natürlich. Genau. Und dort, denke ich, gibt es auch noch die Situation, zum Beispiel gerade die gehörlose Community, die haben, glaube ich, wirklich so eine eigene Kultur. Und Kinder, die nachher dann mit der Höreinschränkung aufwachsen, wenn sich die nachher anfangen, dieser Kultur, dieser Community zu wenden, habe ich wirklich auch schon von Kolleginnen, Heilpädagoginnen, Heilpädagogen gehört, dass dann so Kinder oder Eltern gesagt haben, jetzt möchten wir gerne unser Kind so in der oberen Primarschule, Oberstufe, in eine Schule geben, wo es noch mehr Kinder hat oder mehr Jugendliche, die von dieser Beeinträchtigung betroffen sind. Und die sich nachher dort wirklich wohler gefühlt haben, weil da schon so ein bisschen ein anderer, heute würde man sagen, neudeutsch, ein Vibe ist, wo sie einfach so mit ihrem Move, wo sie sich so dann schon anders gesehen und verstanden fühlen. Und dann kann das wirklich ein Grund sein, um ein Kind dann in einer 6. Klasse in eine Schule für Leute mit Hörbeeinträchtigung zu schicken. Und das wirklich absolut Sinn macht. Oder wirklich Schulen, die spezifisch ausgerichtet sind auf Leute mit einer Sehbehinderung.
Ja, ich merke, beim Thema ILZ und Nachteilsausgleich muss ich dich auch immer wieder fragen. Ich lerne immer wieder etwas dazu.
Ja, ich finde vor allem das Thema vom Nachteilsausgleich sehr spannend, weil es einfach uns noch die Möglichkeit gibt, zu eben auch Kinder mit einer Dyskalkulie können anders unterstützen, indem wir so einen ganz einfachen Taschenrechner in die Hand drücken, zum Beispiel. Ja. Ich bin gespannt. Wenn es Rückmeldungen gibt, dann freuen wir uns. Und sonst bis bald bei einer weiteren Folge von Schule im digitalen Wandel.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.